Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 13 und 14 von Are You the One?
Let's go!
Wir haben heute eine ganz besonders tolle Gästin und zwar Nate von Generation Trash.
Hallo Nate!
Hallo, hallo!
Nate, es ist so schön, dass du da bist. Und für die, die dich nicht kennen, habe ich eine kleine Vorstellung vorbereitet.
Oh,
die würde ich jetzt, würde ich euch mal vorlesen. Und zwar, Nate, für die, die dich nicht kennen, wie ich gerade schon gesagt habe, du hast auch einen Podcast, und zwar Generation Trash. Und den hast du zusammen mit Belina. Und da spreche ich auch wöchentlich über Reality TV. Und der Twist an der Sache und auch der Hauptgrund, glaube ich, zur Namensgebung ist nämlich folgender. Während Nate, so wie wir, Millennial ist, gehört Belina zu Generation X und zusammen beleuchtet ihr die Folgen halt dann aus so unterschiedlichen Blickwinkeln. Finde ich mega spannend. Und außerdem hattet ihr in den letzten Wochen wirklich sehr spannende Gästinnen, zum Beispiel Melodie Hase, Vanni Schreibt und auch Matthias Mangiapane, nur ein paar zu nennen. Und als ich es gehört habe, war ich wirklich beeindruckt, weil, Nate, du bist eine hervorragende Interviewerin. Ich war wirklich hin und weg.
Hör doch auf!
Es war wirklich toll. Habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil ich mir dachte, so, also sowas muss ich mir merken. Das möchte ich auch mal so machen. Aber du bist ja nicht nur Podcasterin, sondern auch Marketing-Expertin. Und ich glaube, das wird halt auch klar, sobald man sich euren Insta-Feed anguckt. Wir verlinken euch auf jeden Fall den Account in den Shownotes. Und ihr solltet da unbedingt vorbeischauen, denn ihr habt, finde ich, die lustigsten Memes und wirklich coole Reels. Als ich bei euch war, habt ihr ja auch ein Reel für mich gemacht. Es war wirklich lustig. Ich war hin und weg.
Oh.
Nee, das geht noch weiter, halte ich fest. Denn
oh mein Gott.
Ihr solltet nicht nur Nates Instagram-Account von Generation Trash folgen, sondern auch deinem privaten Account. Denn der unterhält mich immer sehr, sehr gut. Da gibt's noch mehr Reality-TV-Content. Aber auch tolle Nägel. Und immer wenn ich deinen Instagram angucke, dann habe ich direkt Bock, nach Berlin zu ziehen, weil du ja ganz tolle Stories aus deinem Berliner Alltag so teilst und ich immer, was für ein Leben. Das ist voll geil. Das sieht auf jeden Fall immer richtig toll aus. Ihr solltet mal bei Nate vorbeigucken.
Oh Gott, Dina, bist du, dass ich gleich am Anfang direkt weine? Ich hab, also...
Es hat doch nie bei uns jemand geweint. Gerne.
Ich weine sehr schnell und ja. Das war die süßeste, wie sagt man, Zusammenfassung, Vorstellung, die ich jemals von irgendjemandem gehört habe. Danke.
Doch, danke okay. Dir.
Danke, dass ich hier sein darf. Auch ich freue mich mega. Wie du es ja gerade gesagt hast, Dina war ja schon mal bei uns auch zu Gast. Das war ganz toll. Deswegen freue ich mich jetzt auch endlich mal mit Franzi auch noch sprechen zu können. Also danke, danke, danke für die Einladung.
Nee, ich habe in unserem WhatsApp-Chat geguckt und ich glaube, da hatten wir mal geschrieben, lass uns das mal für April planen, dass ihr zu uns kommt. Und es hat sich irgendwie auf einmal, die Monate gehen so schnell vorbei, ne? Auch mit dem Podcast, mit eurem Podcast ist auf jeden Fall ja immer richtig viel los. Aber gut, dass du es ansprichst. Als ich bei euch war, ihr hattet so eine geile Fragenbatterie für mich vorbereitet, ne, zu Reality-TV und ich habe das geliebt. Wir haben das leider nicht. Wir haben nur eine Frage, nämlich, kannst du uns und den Zuhörenden erzählen, was deine Beziehung zu Trash-TV ist, wie du angefangen hast, was du schaust und wie sich deine Beziehung entwickelt hat?
Wow, okay. Wo fange ich denn da an? Also ich würde sagen, ich schaue Trash-TV tatsächlich schon immer, wenn man das so sagen kann. Also du hast es ja gerade in der Einleitung schon erwähnt, ich bin Millennial, also ich bin jetzt 33. Und die erste Big Brother Staffel, ich glaube, da war ich 10, die war das, wo ich angefangen habe. Da habe ich angefangen zu gucken und seitdem, weiß ich nicht, gucke ich, glaube ich, wirklich alles. Und das Witzige ist, ich war neulich in Facebook, wo ich einfach eine Trilliarden Jahre nicht mehr drinne war. Und da wurde mir angezeigt, was ich quasi damals gepostet habe, also so 2011. Und da habe ich einfach Kommentare über das Dschungelcamp gemacht auf meiner Facebook-Seite. Da war ich so, okay, gut. Ich bin einfach irgendwie schon immer drin, ohne es wirklich zu wissen und zu wollen. Deswegen meine Verbindung zu Trash ist, ich lieb's einfach. Ich finde, es ist so viel tiefer, als es am Anfang scheint. Und es gibt natürlich 1000 Shows. Ich liebe Shows, wo man irgendwie miträtseln kann, wo es Spiele gibt. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind Shows, wo man sich einfach sinnlos besäuft und keine Ahnung, wo einfach kein Grund so wirklich dabei ist. Das sind so Shows, die gucke ich nicht gerne, aber alles andere, wie Menschen sich untereinander verhalten und so, ich finde es einfach super spannend. Und deswegen liebe ich auch euren Podcast zum Beispiel, weil man da jetzt endlich mal so ein bisschen auch eine psychologische Einordnung irgendwie bekommt für manche Verhaltensweisen. Genau, das waren alle Fragen, oder, die du gestellt hast. Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Das waren die Fragen, aber was mich total wundert, ist, wenn du schon 2011 Trash-TV kommentiert hast, wie kann es denn dann sein, dass es dann, lass mich rechnen, 13 Jahre gedauert hat, bis du das dann endlich professionell gemacht hast? Du warst ja eigentlich die ultimative Reality-TV-Kommentatorin.
Ja, crazy irgendwie, ne? Ich erinnere mich, während Corona, könnt ihr euch noch an diese App erinnern? Wie hieß das denn nochmal? Clubhouse. Mhm. Wo dann alle so, ja, da waren Talks zwischen allen Leuten. Und da habe ich mit Freunden so Trash-TV-Talks gemacht. Und da, glaube ich, habe ich realisiert, dass es irgendwie auch lustig wäre, darüber zu sprechen. Weil ich habe vorher immer super viel auf meinem Instagram halt in meiner Story für meine ganzen Freunde irgendwie gepostet, aber nie so das wirklich professionell verfolgt. Und dann kam Clubhouse und dann kam ja auch während Corona super viele neue Trash-TV-Shows, die ich dann alle irgendwie immer bewertet habe. Und dann haben mir ganz viele unterschiedliche Leute geschrieben, dass sie auch Trash-TV gucken, aber mit niemandem darüber reden können. Und ich war so in meinem Kopf, das ist wie so eine Mindmap, wenn ihr mal, also jeder kennt eigentlich auch irgendwie jeden. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie so eine Art Guilty Pleasure, obwohl es so viele Leute gucken. Und dann habe ich mir gedacht, wieso mache ich nicht einfach mal einen Podcast darüber? Und Berliner hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2021 kennengelernt. Und ja, dann irgendwie kam es dann dazu, dass wir das letztes Jahr gegründet haben und ich bin auch super happy damit. Ich glaube, ich habe das vorher nie so professionell gemacht, weil ich halt immer im Marketing gearbeitet habe und das irgendwie eher so mein Hauptjob war. Und letztes Jahr gab es dann so eine kleine Veränderung in der Firma, wo ich war, die wurde verkauft. Und da dachte ich mir, gut, ich nehme das jetzt mal, um einfach mal nicht mehr klassisch zu arbeiten, sondern einfach mal Trash-TV zu gucken und da drin zu arbeiten.
Aber wir teilen auf jeden Fall dann einen großen Traum, nämlich hauptberuflich Fernsehen zu gucken.
Halt wirklich? Oh Gott, ich habe schon immer Fernsehen geguckt. Darf man eigentlich auch gar nicht so sagen, ne? Meine Mutter war so, ja, hier ist Fernsehen. Viel Spaß.
Wir sind auch eine absolute Fernsehfamilie.
Aber ist das so, würdest du sagen, dass du das auch als Guilty Pleasure dann so gesehen hast und das früher nicht so viel gesagt hast, dass du das guckst?
Nee, also ich habe das, glaube ich, schon immer gesagt und habe das auch nie als Guilty Pleasure gesehen. Also dadurch, dass ich da, wie gesagt, auf meinem Facebook-Account auch gepostet habe. Mir war das immer so ein bisschen egal, aber ich habe gemerkt, dass andere Leute halt immer eher so, Trash-TV gucke ich nicht. Und dann wussten sie aber ganz genau, wer dieses Jahr im Dschungelcamp ist. Daran hat man es dann so ein bisschen gemerkt. Und dann wurde ich irgendwie, würde ich sagen, wie halt so ein bisschen die Freundin, mit der man über Trash-TV reden kann. Und dazu muss man sagen, das ist auch mega der gute, wie sagt man, Social-Aufhänger, weil durch meinen Job war ich sehr oft auf Veranstaltungen, also so Musikveranstaltungen oder sonst was. Und ich wusste nie, was ich mit den Leuten so reden soll. Smalltalk, Trash-TV ist das Beste, was es gibt. Sobald die andere Person auch sich ein bisschen offenbart, dass sie sich auskennt, kann man stundenlang mit der Person reden und das ist überhaupt nicht unangenehm. Man hat sofort so ein Topic irgendwie und das hat mir schon immer sehr geholfen.
Das ist eigentlich wie Fußball bei Männern, oder?
Ja, genau. Stimmt, da hatten wir mit Dina drüber gesprochen in unserer Folge, ne? Ja. Ja, dass Männer ja sogar bei ZDF hier eine Sendung bekommen und das dann aber total abgestempelt wird als legitim, dass man sich stundenlang über Fußball unterhält, während Trash-TV ja leider immer ein bisschen verpönt wird. Nicht bei uns.
Nein, hier auch nicht. Hier wird es ganz ernst genommen.
Genau.
Ich finde das so spannend, dass du das mit dem Smalltalk sagst. Das ist mir nämlich vor ein paar Monaten auch passiert. Da war ich auf so einem Business-Dinner mit jemandem in einer ganz anderen Branche. Es war sehr seriös. Es ging um wichtige Themen, wichtige finanzielle Themen, wichtige Business-Themen. Ich kann jetzt leider nicht so viele Details nennen, aber auf jeden Fall war es sehr wichtig. Und dann, ich habe auch eine Frau kennengelernt, die auch dann sehr, wie sage ich das jetzt, ohne ihre Identität zu offenbaren. Sie hat auf jeden Fall ganz viel zu sagen. Ich war maximal intimidated. Und dann, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber auf einmal haben wir über Reality-TV gesprochen. Und da hat sie sich auch offenbart, dass sie nämlich eine niederländische Show guckt. Und sie war völlig im Fieber und hat dann mir alles darüber erzählt. Und dann haben wir direkt da total connected, weil sie, glaube ich, auch total froh war, mal so eine Person aus dem Ausland, die aber auch Reality-TV guckt, über das niederländische Highlight im Trash-TV zu sprechen. Das ist nämlich anscheinend B&B for the Liefde oder so ähnlich. Es ist ein bisschen ein schräges Konzept. Ich verstehe nicht ganz, warum die ganzen Niederlande so verrückt danach sind, aber da sind auf jeden Fall so Niederländer, die wohnen im Ausland und haben so ein Airbnb, aber keinen Partner oder Partnerin und dann werden denen in ihr Airbnb so mehrere Leute eingeladen. die dann, und dann gucken die, wer zu denen passt. Und ich glaube, das ist das niederländische Dschungelcamp. Das geht 3 Wochen im Sommer, jeden Tag. Und die Leute fiebern mit, das ganze Land ist in Aufruhr deswegen. Also so wie bei uns das Dschungelcamp.
Krass.
Wahnsinn.
Aber ist das, also sind das quasi unbekannte Leute oder sind das niederländische Stars, die dann da einziehen?
Nee, das sind einfach so random niederländische Menschen, die irgendwo im Ausland ein Airbnb haben oder so ein Bed and Breakfast.
Das liebe ich. Ich will das auch gucken.
RTL, vielleicht wäre das auch was für uns.
Ja, ist nicht irgendwie, also ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber so Endemol, sind die nicht irgendwie so niederländisch und gehören irgendwie zu RTL oder haben die nicht Big Brother auch erfunden und so? Sind die nicht eh voll drin?
Endemol ist auf jeden Fall niederländisch und ich glaube, die sind schon auch ein bisschen, ich glaube Temptation Island, das gab es hier schon vor Jahren. Ich glaube, die sind tatsächlich, ich habe da mal so ein Paper zugelesen, kriegt das jetzt nicht mehr richtig zusammen, aber da ging es irgendwie um so eine Fernsehanalyse und da wurde gesagt, dass die Niederländer irgendwie experimentierfreudiger sind, auch generell, was Fernsehen betrifft, weil es irgendwie eine andere Senderstruktur gibt. Okay, glaubt mir nicht, was ich hier sage, ne? Dichte mir das jetzt hier zusammen. Sind keine Fakten. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das auf jeden Fall, ist diese, wie Sender was kaufen, die Struktur in Niederlanden anders als in Deutschland, sodass man in den Niederlanden viel mehr Risiken eingehen kann und viel innovativere Sachen auch mal ausprobieren kann als in Deutschland. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten damit in die Folge rein. Wir haben ja einiges vor.
Sollen wir mal mit einer Mainplot-Summary starten?
Unbedingt. Franzi, gib uns eine Mainplot-Summary zu Folge 13 und 14 von Are You The One.
Ozan und Anastasia sind ein Perfect Match, wobei Nadja ein Angebot lieber gewesen wäre. Dana bekommt eine Rose, die sie Mark Lovin und Asena für die Honeymoon-Suite schenkt. Und Are You The One wird in diesen Folgen zu Temptation Island. Laura und Nadja machen maximale Attacke auf die vergebenen Männer, natürlich nur den Frauen zuliebe. Jenny und Lukas sind jetzt verliebt, wobei Lars findet, Gabby sollte mal chillen. Auf dem Töpferdate vergnügen sich Lukas und Jenny und auch zwischen Linda und Antonino stimmt der Vibe, wenn auch ein freundschaftlicher. Und am Ende rechtfertigt Laura ihr Feuern damit, dass jetzt nicht mehr die Girls, sondern Nicola wissen soll, woran er ist, weshalb sie Laura absichtlich missversteht und sagt, sie wollte einen neuen Mann. Und ganz am Ende gehen die Verliebten Lukas und Jenny in die Matchbox.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran.
Ich liebe das auch. Es ist so professionell einfach, so eine Zusammenfassung davon.
Ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich finde, die ist nicht ganz neutral, ne? Also ich kann das, ich schaffe das dann natürlich nicht so, manchmal so ein bisschen auch meine Wertung damit reinzunehmen. Aber ja.
Neutralität existiert nicht. Es ist ein soziales Konstrukt.
Mm-mm. Wie soll das funktionieren auch? Also bei manchen Sachen kann man einfach nicht neutral sein.
Nee, die hat auch gar nicht den Anspruch, die Mainplot-Summary eigentlich.
Ich mache jetzt eine ganz offensichtliche Überleitung. Apropos unvoreingenommen und neutral. Was sagt ihr denn zu Anastasia und Ozan, dass die ein Perfect Match sind?
Also, ich muss sagen, ich habe mir das gedacht, tatsächlich. Ich finde, dass Anastasia den gleichen Humor wie Ozan hat oder relativ ähnlichen Humor. Wobei ich jetzt nicht, also ein paar Werte, die die beiden irgendwie vertreten, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, dass die zusammenpassen. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit vom Vibe her gedacht, das matcht. Die nehmen das beide irgendwie nicht ganz so ernst. Die machen sich immer, die lachen sehr viel. Ich glaube, denen ist Humor auch wichtig. Deswegen habe ich mir das irgendwie schon gedacht. Ich finde aber an der Stelle, kurz zu erwähnen, ich finde es super traurig, dass man so wenig von Anastasia generell gesehen hat und dass man auch viel zu wenig die Gespräche von denen wirklich mitbekommt, als dass wir das jetzt sagen könnten, dass die ein Perfect Match sind, weil da wird uns irgendwie zu wenig gezeigt.
Voll, ich bin auch ein richtiger Anastasia-Fan von allem, was ich denn so mitbekommen habe. Und finde es richtig schade, dass wir die jetzt nicht mehr weitersehen und dass sie jetzt irgendwie schon raus ist. Ich muss sagen, den Vibe zwischen den beiden habe ich auch gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, die sind irgendwie beide so schon in sich ruhend, obwohl die überhaupt nicht langweilig sind. Und das fand ich schön.
Okay, ich finde das sehr spannend, dass ihr beide den Vibe gesehen habt. Ich sehe den gar nicht. Ich bin da völlig raus. Ich glaube auch einfach, weil ich, und ich weiß gar nicht mehr, woran das liegt und ob ich dem nicht völlig Unrecht tue, aber in meinem Kopf ist der Ozan als ultrakonservativ abgespeichert. Und ich frage mich, wie das zusammenpassen soll mit dem Beruf von der Anastasia. Und vielleicht tue ich ihm da richtig Unrecht, aber in meinem Kopf stelle ich mir direkt vor, wie der Ozan die Anastasia dann unter Druck setzt, für ihn mit OnlyFans aufzuhören.
Findest du? Weil irgendwie gibt Ozan mir so ein bisschen den Vibe, als würde er sich komplett nach der Frau richten. Also so, bei Emmy war es ja irgendwie, also bei Emmy hatte sofort diese leicht witzige, eifersüchtige, ich versuche sie zu beruhigen Art eingenommen, ne, dass er so Scherze gemacht hat und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass er bei Anastasia, einer sehr dominanten Frau, dann auch so total ja, wie sagt man, nicht dominant wird, sondern sich so mäßig danach ein bisschen richtet und sagt, hey, finde ich irgendwie cool. Aber wenn er dann dem nächsten Freundin hätte, die genau das Gegenteil sagen würde, dann wäre er auch genau das Gegenteil. Also
okay, ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Der wirkt auf jeden Fall nicht sehr beständig.
Ja, genau, das ist das Wort.
Ich glaube, meine Mutter würde sagen, ein Fähnchen im Wind. Ist das noch ein Begriff, den man benutzt?
Ich glaube, ja.
Gut, wir sind halt alle Millennials.
Ja, stimmt.
Ja. Was sagt ihr denn zu Khan und Tara? Sind die ein Perfect Match?
Ich muss sagen, also rein vom Vibe fühle ich das auch schon wieder. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil die jetzt gerade so glücklich sind, will ich halt irgendwie nichts Negatives darüber sagen. Aber ich erinnere mich noch, dass ich zum Beispiel, als der Khan gesagt hat, wenn Tara ihn weiter eifersüchtig macht, dann holt er den Red Flag Khan raus, dass ich das schon auch richtig scheiße fand. Und deswegen, für den Moment will ich es ihnen irgendwie lassen, aber ich weiß nicht, wie das langfristig sein wird.
Nee, da hast du Bachelor in Paradise gesehen.
Ja, ich habe das gesehen.
Kannst du uns aufklären, weil ich gucke ja eigentlich alles, aber diese Staffel mit Khan, die lief, als wir gerade den Podcast gestartet hatten und ich war so busy, dass ich die einfach komplett nicht gesehen habe. Kannst du uns mal zu, und mir, uns haben auch schon Leute geschrieben, dass wir uns das mal angucken müssen, weil der da anscheinend ganz schlimm war, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich liebe, dass du jetzt hier bist und uns aufklären kannst.
Gott, ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Ich habe ihn auch tatsächlich nur als Red Flag in meinem Kopf abgespeichert. Da war irgendwas mit Layla. Also Layla, die jetzt mit Mike Heiter zusammen ist, die war ja damals mit ihm und die haben sich irgendwie abgesprochen. Also die haben sich irgendwie im Vorfeld abgesprochen, dass da irgendwas ist und er war auch die ganze Zeit so total eifersüchtig drauf. Oder nicht mal unbedingt eifersüchtig, aber so total, wie sagt man das so, bestimmend in einer Art und gar nicht so lieb, wie er jetzt mit Tara irgendwie scheint. Deswegen, Franzi, ich sehe das so wie du. Ich gönne denen das, weil die gerade happy sind, aber eigentlich glaube ich nicht, dass das funktioniert. Weil auch Tara, also Tara hat ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das ist der erste Mann seit Jahren, den sie sich öffnet wieder in einer Art. Da glaube ich, sollte die das lieber nicht machen mit Khan. Wie? Weiß ich nicht. Habe ich Angst.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde die Tara ist eine Maus. Aber ich glaube, wenn wir uns ihr vorheriges Verhalten angucken, ich glaube, dass Tara nicht den besten Männergeschmack hat. Denn mir ist dann nochmal eingefallen, dass wir die Tara kennengelernt haben bei Ex on the Beach. Und Nate, weißt du noch, wer als ihr Ex-Freund reinkam?
Nee, weiß ich gar nicht mehr.
Erik Sindermann.
Nein.
Der ist doch so berühmt geworden, weil der bei Ex on the Beach als Taras Ex-Freund reinkam.
Ernsthaft? Oh mein Gott, das habe ich ja so verdrängt. Wow.
Und ich glaube, seitdem habe ich das Gefühl, dass die Tara eine Maus mit einem schlechten Männergeschmack ist.
Puh, ja.
Und der Khan passt da rein. Wenn das alles stimmt, was wir so gehört haben über den bei Bachelor in Paradise.
Ja, ich glaube aber auch, dass das langfristig einfach nicht funktionieren kann, weil ich nehme sie schon als sehr selbstbewusst wahr. Und ich glaube nicht, dass die sich was erzählen lässt. Und dann ist das ja auch prädestiniert dafür, dass es nicht funktioniert mit so Männern, die damit eben nicht klarkommen.
Ja, ich muss sagen, ich war von Tara so generell früher nicht so der Fan. Und dann bei Backpackers war sie ja, da finde ich, hat sie komplett so eine Veränderung durchgemacht, dass sie auf einmal so eine ganz süße Seele wurde. Und irgendwie habe ich das Gefühl oder die Hoffnung, dass sie das auch vielleicht mit ihrem Männergeschmack gemacht hat. Dass sie da so begriffen hat, okay, ich ändere das jetzt mal. Ich wünsche es ihr, sagen wir es mal so.
Ich hoffe.
Wow, Erik Sindermann, das ist schon krass.
Ich glaube, das war dieselbe Staffel, wo wir nicht nur Erik Sindermann uns, die nicht nur Erik Sindermann uns beschert hat, sondern ich glaube, das war auch die Geburtsstunde von Sandra und Tommy.
Oh.
Und von Vanessa Mariposa.
Ah, und Yogo? Nee.
Nee, Vanessa Mariposa hatte da ja auch was mit Tommy, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt, ja.
Das ist Jahre her.
Ja, ich muss
legendäre
sagen,
Staffel.
Ja, Ex on the Beach bin ich leider nicht so der hundertprozentige Fan, weil mir da auch wieder so ein bisschen der Sinn in Anführungszeichen schon fehlt. Weil irgendwie ja auch bei der letzten Folge dann ist immer, man kriegt irgendwie Pokale für irgendwas. Also mir fehlt so ein bisschen so der Grund bei Ex on the Beach. Muss aber sagen, dass wenn ich habe es dann doch immer geguckt und es war dann doch schon immer funny. Und gerade auch das mit Tommy und Sandra, das war ja total herzzerreißend.
Absolut.
Krass.
Jetzt rede ich hier mit so zwei Menschen, die so super im Trash-TV-Game sind. Und ich denke mir so, die ganze Zeit so, wovon redet ihr Leute? Aber geil. Danke. Danke für die Insights.
Wir haben übrigens, Franzi, auf unserem Instagram mal so eine Timeline gemacht mit den wichtigsten Momenten zu Tommy und Sandra, als die jetzt bei Prominent getrennt waren, mit Ausschnitten von auch Ex on the Beach, wo man nochmal ganz genau die emotionalsten Punkte von denen nachverfolgen kann. Kann ich dir im Nachgang gerne mal schicken.
Okay, wow, das habe ich verpasst.
Ja, das ist schon also länger her, als Prominent getrennt lief, haben wir das irgendwann mal.
Gute Erinnerung an alle, täglich euren Instagram-Kanal anzusehen. Ihr Lieben, ich will damit zu Nicola und den Lauras kommen.
Wow. Auch da wow.
Wow.
Soll ich das mal kurz zusammenfassen für alle? Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Ich finde es ein bisschen verwirrend. Also, Nicola war eigentlich vor der Sendung mit Nadja zusammen. Deren Absprache ist aufgeflogen, schon vor ein paar Folgen. Dann war er mit Laura Blond, hatte eine Exklusivität, die hielt aber nicht so lange. Die haben sie dann direkt wieder gelöst. Und jetzt ist er mit Laura Morante und möchte Laura Morante kennenlernen. Aber Laura Blond macht trotzdem noch Attacke. Kann man so zusammenfassen?
Ja, und zwar irgendwie Attacke auf alle Beteiligten, oder?
Mhm.
Ich muss sagen, ich verstehe die nicht. Ich weiß gar nicht, was sie genau will. Also mein Eindruck ist, die ist einfach verletzt davon, dass er sie nicht wollte. Und darauf komme ich, weil die auch in irgendeiner Sequenz in der Folge davor oder so sagt, der bräuchte eigentlich so eine Frau wie mich. Sie wieder sagt, okay, eigentlich braucht er mich. Und dass sie deshalb so Intrigen schafft. Also, und dann sagt sie aber ständig, genau, dass es zum Wohle der anderen ist. Für wen das ist, wechselt im Laufe der Folge. Ob sie es jetzt für die Frauen macht oder für den Nicola. Aber immer wechselhaft sind dann die anderen böse. Und das ist für mich einfach hochgradig manipulativ. Mir tut es mega leid mit diesem Manipulativen, dass sie halt anscheinend gelernt hat, dass sie mit dem authentischen Verhalten zu dem authentischen Gefühl von Verletztheit eben nicht weiterkommt. Aber andere irgendwie abzuwerten und auch Lügen zu verbreiten, überschreitet trotzdem für mich eine Grenze.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, was Laura L. macht, ist einfach super fies, so den anderen gegenüber. Und ich kann da auch nicht so eine richtige Agenda. Also so, ich gönne ihr total, sie soll mit jedem dort rumhachen, Spaß haben und so, hey, Hot Girl Summer, go for it. Aber wie du es gerade gesagt hast, manchmal überschreitet sie dann so Grenzen und ich finde es irgendwie mega fies. Aber ich muss auch an der gleichen Stelle sagen, dass Nicola einfach der komplette, keine Ahnung, wie so ein Side-Character ist. Der ist halt auch so easy to have, voll der NPC, kein Plan, warum der überhaupt da ist. Mir hat jemand gesagt, mit dem ich das gucke, ist jetzt ein bisschen gemein, aber der meinte so, er soll sich halt endlich mal einen Charakter zulegen. Und das stimmt, weil er ist wirklich, er bezieht halt auch nicht wirklich klar Stellung, was ich manchmal sehr schwierig finde, weil er das dann so dreht, als würde er einfach nur niemanden verletzen wollen. Aber nein, in Wirklichkeit geht's ihm nicht darum. Und das finde ich ist dann irgendwie genauso fies von ihm. Deswegen finde ich, kann man nicht nur Laura L. die Schuld zuschieben, sondern auch ganz klar Nicola. Und bei Laura Morante, ja, das verstehe ich auch nicht, warum sie da jetzt so krass dahinter ist. Also das kam für mich dann auch wieder so plötzlich, dass die jetzt ein Perfect Match sind. Das passiert mir da manchmal ein bisschen zu schnell, ohne dass man wirklich Gespräche oder sowas mitkriegt. Plötzlich sind die ein Couple, Perfect Match und Laura Morante würde gefühlt schon für ihn ins Feuer treten, wo ich so denke, okay, krass.
Ja, wo ist das entstanden?
Das sehe ich total. Also ich stimme euch beiden zu und ich sehe auch tatsächlich so zwei Hauptpunkte. Ne? Nämlich erstmal, was ich die ganze Zeit das Gefühl habe, was mit Laura Blond los ist, ist, dass ich das Gefühl habe, der Nico, der ist ja schon, obwohl, nee, ich dir zustimme, da weiß man auch nicht genau, was ist eigentlich sein Ding, wer ist der eigentlich, aber der kommt ja schon bei diesen ganzen Frauen sehr gut an, ne? Und augenscheinlich will denn ja die Hälfte der ganzen Frauen da. Und der Nico ist ja auch dann total flaky und hüpft von der einen zur anderen. Und ich glaube, dass der Laura, dass es so in der diesen, ich möchte das nicht Jagdtrieb nennen, aber diesen Trieb erweckt, zu zeigen, ich bin die eine Frau, die ihn ändern kann. Und Franz, ich glaube, was du gerade gesagt hast, dieses Zitat, für er bräuchte jemanden wie mich, dass sich das darin auch widerspiegelt, ne? Dass sie, glaube ich, gerne ihren Wert dadurch zeigen möchte oder zeigen will, ich bin anders als die anderen Frauen. Ich bin die eine, dadurch, dass der Nico sich für mich entscheiden wird am Ende.
Kurze Frage. Glaubt ihr wirklich, dass sie dieses Gefühl hat von I am the one? So, ich will ihn, ich kann ihn ändern? Weil Jenny zum Beispiel gibt mir diese Vibes, so dieses ich bin diejenige. Laura L. gibt mir eher so diese Vibes. Ich will den verarschen, weil Männer sind mir eigentlich ein bisschen egal und ich will einfach nur zeigen, was ein Baddie ich bin. Also so, wisst ihr so, ich glaube, ihr geht's gar nicht um Nicola, sondern eher so um dieses, ich will einfach zeigen, dass ich ihn in der Hand habe und die Macht habe.
Total, aber ich glaube, die zwei Sachen müssen sich ja nicht ausschließen. Ne? Also ich glaube schon, dass sie jetzt den nicht unbedingt will, weil die den so toll findet, sondern einfach nur, um zu zeigen, ich bin toll genug, dass ich das schaffen kann. Die sagt ja auch, man kann ihn knacken, ne?
Ja, genau, genau. Aber ich glaube nicht, weil sie ihn unbedingt will und zeigen will, für mich verändert er sich, weil ich liebe ihn und er liebt mich so. Das hatte ich nicht so den Vibe, sondern wirklich eher, um zu zeigen, ich knack den, weil ich habe da Bock drauf jetzt. Wie du es gerade gesagt hast, so diesen Jagdtrieb vielleicht so ein bisschen.
Ja, und auch Macht. Also ich habe das Gefühl, es geht ihr ganz generell sehr viel um Macht. Und es ist auch eine Szene, die hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Das war für mich die schlimmste Szene in diesem ganzen Laura-Konstrukt. Das war nämlich, als die Gabby sagt, ja, die anderen, die fühlen sich halt bedroht von der Laura, weil die so schön und so beeindruckend ist. Und ich fand irgendwie schlimm daran zu sehen, wie krass die unter den Fetischen von der Laura steht und sich dadurch auch so ihrer Narrative annimmt. Weil ich sehe das überhaupt nicht so, dass die anderen eifersüchtig sind, sondern und sich deshalb von der Laura bedroht fühlen, sondern die fühlen sich halt von der bedroht, weil die bedrohlich ist, weil die halt Attacken macht und weil die halt auch teilweise lügt. Also das ist ja bedrohlich für deren Situation.
Mhm.
Und nicht, weil die eifersüchtig auf sie sind. Und dann irgendwie zu sehen, wie die Gabby auf dieses Verhalten reagiert und sich so total von der steuern lässt, so wirkt es auf mich, fand ich wirklich, das hat mir nicht gut getan.
Voll.
Ja. Aber ich sehe auch total nett, was du sagst, die Rolle von Nico, dass alle irgendwie sauer sind auf Laura Blond, aber dass Nikos Rolle da so total unter den Tisch fällt. Der steht in der Mitte und sagt, oh, ich will nur keinen verletzen, ich halte mich einfach raus. Aber diese ganze Situation entsteht ja auch vor allem dadurch, dass er Nico keine klare Ansage macht. Und ich glaube, dass das nicht daran liegt, wie du auch schon gesagt hast, dass er das nicht kann, sondern weil er es auch einfach irgendwie ein bisschen schön findet, sich alles offen zu lassen. Und das ist ja auch eine gemütliche Position, in der er sitzt, ne? Der muss keine Ansagen machen, der muss sich nicht abgrenzen, der kann die ganze Aufmerksamkeit genießen und der kann einfach derjenige sein, der sagt, ja, ich sitze hier einfach und das passiert eigentlich. Das passiert mir nur alles und ich habe überhaupt keine Schuld daran. Das ist natürlich eine gemütliche Situation, ne?
Und ich weiß nicht, ob wir das vielleicht gleich rausschneiden müssen, aber Nicola hat ja selber mal gepostet, was eine krasse Transformation er durchgemacht hat. Also, dass er früher sehr stark übergewichtig war, keine Tattoos hatte, wahrscheinlich auch viel mit dem Thema irgendwie Mobbing zu tun hatte. Und ich glaube, dass dadurch, dass er jetzt so schwanmäßig irgendwie der Schöne ist, genießt das vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil er einfach auch von woanders kommt. Also wisst ihr, wie ich meine? Dass es vielleicht braucht er das einfach noch dreimal mehr, dass ihn alle so toll finden und geht deshalb gar nicht dazwischen, weil dann muss er sich ja natürlich nicht entscheiden, dann ist er bei jedem lieb Kind, aber auch gleichzeitig pusht es sein Ego ja natürlich noch viel mehr. Und persönlich gesprochen finde ich das halt echt nicht cool von ihm. Ich finde es schwach irgendwie auf eine Art.
Bin ich total bei dir. Als dieses, ich glaube, der hat es selber gepostet, dieses Foto, ne?
Ich glaube, ja.
Da habe ich mir auch kurz gedacht, oh ja, das würde ein bisschen in das Bild so reinpassen, ne? Was du auch schon gesagt hast, dass er von einer Situation kommt, wo es ihm vielleicht nicht so gut ging, wo er vielleicht nicht so ein hohes Selbstwertgefühl hatte. Und wenn dann auf einmal alle, die schönsten Frauen sich um dich reißen in so einer Show, wo es natürlich mehrere tolle Männer auch gibt, oder jetzt mal in Anführungszeichen tolle Männer, kommt natürlich drauf an, wie man fragt. Aber das gibt natürlich einen mega Ego-Boost. Aber dieser Ego-Boost ist halt auf die Kosten von den Gefühlen von anderen Menschen.
Vor allem, da gab es ja diese Situation, also die reden über ihn, die streiten sich um ihn, er steht daneben, wirklich wie so ein Side-Character und macht nichts. Das wäre jetzt für mich so als Frau mega unattraktiv, weil ich mir denken würde, hä, wir reden doch gerade über dich, kannst du nicht mal selber irgendwie Stellung beziehen? Also ich finde, diese ganze Konstellation, Laura, Elle, Nicola, ich finde das alles nur noch anstrengend, um ehrlich zu sein.
Bin ich total bei dir. Völlig.
Ich auch.
Genauso anstrengend finde ich Jenny. Um vielleicht mal eine Überleitung zu Jenny zu machen.
Danke für die Überleitung. Ich bin eigentlich nur noch genervt. Ich bin nur noch genervt. Ich finde es ganz schrecklich. In dieser Folge sagt der Lukas ja dann, dass er sich verliebt hat.
Ach.
Ich will die Jenny einfach nur schütteln. Und ich finde es spannend, dass sie zu Dana gesagt hat, dass sie auf ihr Bauchgefühl vertraut. Denn das glaube ich tatsächlich nicht. Denn ich glaube, wenn sie wirklich auf ihr Bauch, weil sie, man merkt ja zwischendurch, dass sie schon auch immer wieder so klare Momente, nenne ich das jetzt einfach mal, ne, dass sie klare Momente hat, in denen sie sagt, ich bin mir nicht sicher, das sagt er vielleicht allen, man muss da genau auf den aufpassen, der hat auch ein so Red Flag-Verhalten an sich. Aber ich glaube einfach, weil die so Bock auf den hat, ignoriert die ihr Bauchgefühl und lässt sich darauf ein, denn ich glaube, dass die eigentlich weiß, dass das eine schlechte Idee ist.
Ja. Also ich muss sagen, um einmal kurz zu sagen, Lukas hat auf einmal Gefühle. Ja, die will ich ihm jetzt nicht absprechen, wenn er sagt, dass er sie hat, aber sorry. Also ich finde, das kam auch wieder auf einmal von einer auf der anderen Folge, ganz große Liebe, jetzt aber für immer du. Gleichzeitig ist er ja aber so ein Typ, der sich natürlich weiterhin Lapdance von jeder Person dort geben lassen will. Und mir kommt es eher so vor, dass das auch was ist, was Jenny ja so ein bisschen eingefordert hat, wo er jetzt merkt, oh, ich muss da irgendwie drauf eingehen. Und Jenny ganz genau weiß, also wie wir gerade gesagt haben, Jenny geht es eher nur darum, dass sie the one sein möchte. Und ich finde, dass sie halt, wie du sagst, innerlich genau weiß, was Lukas eigentlich für ein Schlingel ist. Aber das versucht so ein bisschen so zu verpacken, als ich komme da bei denen nicht mehr mit. Ich muss sagen, ich bin da auch jetzt nicht mehr neutral Jenny gegenüber aufgrund dessen, was sie in den anderen Folgen gemacht hat und wie sie so drauf ist. Ich kann das nicht losgelöst voneinander sehen. Ich finde diese ganze Situation zwischen Lukas und Jenny, einmal kann man zusammenpacken und einfach in die Mülltonne machen. Das ist für mich nicht ehrlich. Das möchte ich nicht. Sag ich ehrlich. Ich werde immer so, es tut mir so leid. Ich werde immer so krass emotional, auch bei uns im Podcast, wenn ich über Lukas und Jenny rede. Weiß nicht, was das ist in mir drinne, aber ich werde da immer richtig sauer und richtig so, nee, möchte ich jetzt nicht. Ich fühle mich da irgendwie persönlich betroffen. Ich weiß nicht, warum.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen sich persönlich davon betroffen fühlen, weil ich glaube, dass viele von uns schon mal Jenny waren. Also ich oute mich, ich war schon mal Jenny.
Ja, dass man eigentlich so von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl hatte, das aber so total übergeht und es dann, er erfüllt alles. Das sagen die ja auch in der Folge, ne? Eigentlich bringt der Lukas alles mit, was ich mir je vorgestellt habe. Ja, nur weil er eine Checkliste vielleicht erfüllt, heißt das ja nicht, dass ihr auf emotionaler Ebene er dir das geben kann, was du brauchst und auch eben authentisch kommunizieren kann und all diese Dinge, die eigentlich ja maßgeblich sind für eine Beziehung. Und ich würde sagen, der Moment ist irgendwie, weiß ich nicht, fühlen die anscheinend sehr, aber ich bin sehr gespannt, wie lange das anhält, weil wenn Menschen nicht in der Lage sind, wirklich auch die Perspektive der anderen Person zu sehen und empathisch zu kommunizieren, dann wird sich das auf lange Sicht ja eh immer zeigen.
Ja, und ich glaube, also bei mir dieses, ich war Jenny, ist, glaube ich, eher, dass Jenny sozusagen mein Ex-Freund war und mich deshalb das so triggert, weil sie diese unterschwellige Eifersucht hat und das aber so verpackt, als wäre das vielleicht ja nur ihr Temperament oder nur keine Ahnung was und dann aber so unterschwellige kleine Aussagen, die sie tätigt, die triggern mich, glaube ich, so ein bisschen und dazu triggert mich dann halt noch, wie Lukas darauf reagiert und wissend natürlich, dass Lukas bei Prominent getrennt definiere kennen. Also er ist ja auch so der jetzt nicht unbedingt immer ehrlich ist. Und deswegen macht mich das irgendwie sauer, dass beide irgendwie so wie in so einer Einbahnstraße vor sich hinreden und das dann aber so verpacken wollen, als wäre das jetzt die True Love. Und deswegen, glaube ich, triggert mich das, weil das so unnötig einfach ist für meine Augen.
Spannend, dass sich so andere Aspekte daran was in dir auslösen als in mir, ne? Denn ich glaube, dieses mit der unterschwelligen Eifersucht, das sehe ich jetzt erst, wo du das sagst, das ist mir bis jetzt gar nicht so aufgefallen. Was mir eher auffällt, ist dieses sich so einlullen lassen, dass die sich von dem Lukas so einlullen lässt und auch dieses, dass sie sich von dem gegen andere Frauen aufhetzen lässt.
Moment, dass sie sich das von ihm gegen andere Frauen aufhetzen lässt.
Ja, denn das ist uns schon öfter aufgefallen in den Folgen davor, dass der Lukas was macht mit anderen Frauen, die Jenny den dann darauf anspricht und der Lukas das ganz geschickt schafft, das irgendwie so umzudrehen und zu sagen, ja, aber was die gemacht haben.
Ja, ja.
Total. Und die Jenny lässt sich völlig da reinfallen und ist dann sauer auf die anderen Frauen und nicht mehr auf den Lukas.
Ja, komplett.
Und also macht sich fertig.
Das macht mich auch komplett fertig. Also bei Jenny sind es immer die Frauen, immer die anderen. Weil wenn Lukas auf ein Date geht, dann ist natürlich nicht Lukas die Gefahr, sondern die Frauen sind die Gefahr, die da sind. Mhm. Weil sie weiß ja nicht, wie die sich verhalten. Das ist ja dieses Klassische, was ja auch irgendwo mit Eifersucht so zu tun hat. Und das, gebe ich dir 100% recht, ist einfach bei Jenny so anstrengend, dass sie den Grund und die Fehler immer, immer, immer bei den Frauen sieht. Und Lukas, wie du sagst, der fädelt es natürlich geschickt ein, dass er das dann so schön umdreht.
Total. Aber ich glaube, die Jenny, die löst in vielen Leuten was aus, ne? Nicht nur wegen dieser ganzen Lukas-Sache, sondern auch, wie die sich gegenüber der Linda verhält. Und wir haben viele Nachrichten dazu gekriegt und viele Kommentare auch, dass die Leute uns gefragt haben, ist das Mobbing oder ist es kein Mobbing? Ich glaube, es ist auch ein Riesenthema im Internet. Und es ist ja tatsächlich auch generell so ein wiederkehrendes Thema im Reality-TV, das immer wieder aufkommt. Nämlich die Diskussion darüber, ob eine bestimmte Situation innerhalb von so einer Show, ob das Mobbing ist oder nicht. Und ich habe das Gefühl, im Zuge von dieser Diskussion, da wird halt auch immer wieder darüber geredet, was jetzt Mobbing eigentlich tatsächlich ist. Und deswegen fanden wir, es ist einfach mal an höchste Zeit, dass wir uns Mobbing mal genauer ansehen. Und ich habe dazu was Kleines vorbereitet. Unser Plan ist nämlich folgendermaßen. Ich erzähle uns allen was über Mobbing, dann gucken wir uns mal die Situation innerhalb von Are You The One an und überlegen uns, ob das wirklich Mobbing war oder nicht. Und dann hat Nate uns auch noch zwei historische Reality-TV-Momente mitgebracht, wo wir uns dann auch nochmal jetzt im Nachhinein überlegen, trifft das die Kriterien von Mobbing oder nicht? Also erstmal im Duden wird Mobbing nämlich folgendermaßen definiert. Da steht, das ist die psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige vorwiegend seelische Schikanen, Quälen und Verletzen durch eine Gruppe oder eine Einzelperson ausgelöst wird. Und ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass Mobbing immer durch eine Gruppe passiert, denn ich dachte, das Wort Mobbing kommt ja vom englischen Wort Mob, also die Meute. Habe ich rausgefunden, daher kommt es überhaupt gar nicht, das hatte ich mir nur so hergeleitet. Tatsächlich wird aber im englischsprachigen Raum unterschieden zwischen Mobbing, also schikanieren, quälen oder verletzen durch eine Gruppe und Bullying, was halt nur durch eine Person, nämlich den Bully, auf Deutsch würde man das glaube ich mit Tyrannen übersetzen, stattfindet. Im Deutschen haben wir die Unterteilung aber gar nicht. Und wenn wir im deutschsprachigen Raum von Mobbing sprechen, dann kann das bedeuten, dass es um eine Einzelperson geht oder auch über eine Gruppe.
Ich habe jetzt schon einen Aha-Moment hier.
Ja, ich auch. Ich dachte auch, es wäre das Gleiche, ehrlich gesagt. Also so, auch im Eigentlichen.
Habe ich auch gedacht. So ist es nicht. In den 60er Jahren, da wurde das erste Mal Mobbing benutzt, um das Verhalten von Vögeln zu beschreiben. Und dann in den 70ern wurde es benutzt, um das Verhalten von Kindern zu beschreiben. Und dann in den 80ern hat man das ganze Konstrukt auch im Arbeitskontext angewandt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass der Schulkontext und der Arbeitskontext auch die bekanntesten Umgebungen sind, in denen Mobbing stattfindet oder beziehungsweise die Umgebungen, über die es auch die meiste Forschung gibt. Aber Mobbing kann natürlich auch in anderen Umgebungen stattfinden, so wie zum Beispiel Sportclubs, Familien oder halt auch im Internet. Aber was genau zählt jetzt eigentlich als Mobbing? Ich habe noch eine genauere Definition als die vom Duden mitgebracht und nämlich die von Olvois, heißt der gute Mann. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Man kennt ihn. Der ist einer der Hauptpersonen in der Mobbing-Forschung und der hat gesagt, ein Schüler oder Schülerin wird gemobbt oder schikaniert, wenn er oder sie wiederholt und über einen längeren Zeitraum negativen Handlungen durch einen oder mehrere andere Schüler ausgesetzt ist. Und es handelt sich dabei um negative Handlungen, wenn jemand absichtlich eine Verletzung oder Unannehmlichkeit einem anderen zufügt, im Wesentlichen das, was in der Definition von aggressivem Verhalten impliziert ist. Und negative Handlungen ist natürlich ein bisschen abstrakt, ne? Was er damit meint, ist, das kann halt sowas sein wie körperlicher Kontakt durch Worte oder auf andere Weise kann es ausgeführt werden. Wie Grimassen oder böse Gesten. Außerdem umfasst es auch absichtliche Ausgrenzung aus einer Gruppe. Um den Begriff Mobbing zu verwenden, sollte auch ein Ungleichgewicht an Stärke, also eine asymmetrische Machtbeziehung vorliegen. Der Schüler oder die Schülerin, der den negativen Handlungen ausgesetzt ist, hat Schwierigkeiten, sich zu verteidigen und ist den Schülern, die schikanieren, weitgehend hilflos ausgeliefert. Und der fasst nochmal zusammen, der Olvois. In meiner Definition wird das Phänomen Mobbing somit durch folgende Kriterien gezeichnet. Es handelt sich um aggressives Verhalten oder absichtliches Schädigen, das wiederholt und über einen längeren Zeitraum in einer zwischenmenschlichen Beziehung auftritt, die durch ein Machtungleichgewicht geprägt ist. Und ich finde das mit dem Machtgefälle auch richtig spannend als Hintergrund, denn das ist, denke ich, der Punkt, der Mobbing abgrenzt von so einer Situation, in der Menschen in einem Streit sind, beziehungsweise in der die sich gegenseitig fertig machen. Gleichzeitig finde ich, macht dieses Machtgefälle, dass es halt nicht nur so eine formelle Macht ist, finde ich, macht das auch relativ schwierig. Ich würde sagen, wir behalten das mal im Hinterkopf, wenn wir das gleich anwenden, um das nochmal ein bisschen besser abzugrenzen.
Und ich finde das mit der Macht auch irgendwie ein bisschen kompliziert, weil ich glaube, oft ist das auch so eine empfundene Macht, oder? Dass wenn dann mehrere sich so verhalten, dass man dann das Gefühl hat, die haben eine Macht, obwohl die jetzt nicht vielleicht einem hierarchisch überstellt sind oder irgendwie wirklich, ja, die haben dann durch das Mobbing ja erst Macht. Aber darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen.
Total. Crazy. Der Herr Olvois, der hat auch ein Messinstrument entwickelt, um Mobbing zu erfassen. Und ich habe es noch mitgebracht, um so ein paar praktische Beispiele zu haben, welches Verhalten jetzt als Mobbing zählt und was nicht. Als ein kurzer Einschub. Ein psychologisches Messinstrument, das ist ein Werkzeug, mit dem man bestimmte psychische Merkmale oder Eigenschaften von einer Person messen kann. Und dazu gehören zum Beispiel Emotionen, Verhalten, Intelligenz oder auch sowas wie Persönlichkeit. Und solche Instrumente, die können Fragebögen, Tests oder Beobachtungen sein, die halt darauf abzielen, wissenschaftlich fundierte Informationen über die Gedanken, Gefühle oder das Verhalten von einer Person zu sammeln. Und das Messinstrument zum Mobbing, was ich mitgebracht habe, das ist ein Fragebogen, der halt misst, inwieweit jemand Mobbing ausgesetzt wird. Anhand von 14 Fragen. Und den gibt es halt einmal aus der Opferperspektive, und auch einmal aus der TäterInnenperspektive. Und da stehen halt solche Fragen drauf wie: Ich wurde beschimpft, verspottet oder auf verletzende Weise gehänselt. Nummer 2, andere Schüler haben mich absichtlich von Dingen ausgeschlossen, mich aus ihrer Freundesgruppe ausgeschlossen oder mich komplett ignoriert. Nummer 3, ich wurde geschlagen, getreten, gestoßen, herumgeschubst oder eingesperrt. Andere Schüler erzählten Lügen oder verbreiteten falsche Gerüchte über mich und versuchten, andere dazu zu bringen, mich nicht zu mögen. Nummer 5, mir wurden Geld oder andere Dinge weggenommen oder beschädigt. Das sind jetzt mal so 5 beispielhafte Fragen, die da draufstehen. Wenn wir uns jetzt Mobbing am Arbeitsplatz ansehen, kommen natürlich noch ein paar andere Aspekte da hinzu. Also zum Beispiel Mobbing am Arbeitsplatz beinhaltet dann auch noch sowas wie Bedrohung des beruflichen Status, Bedrohung des persönlichen Ansehens, auch natürlich Isolation und aber auch sowas wie Destabilisierung. Also das heißt, zu den Aspekten, die wir jetzt auch in der Schule sehen, wie halt sowas wie Gerüchte streuen, unangemessene Witze oder jemanden ausschließen, kommen dann halt noch so Arbeitsaspekte hinzu, wie zum Beispiel unerreichbare Deadlines festlegen, deine Anstrengungen oder Erfolge nicht anerkennen, wichtige Informationen zurückhalten, die du für den Job brauchst oder dir halt nur Aufgaben geben, die nicht in deinen Bereich fallen.
Ich hatte es ja letztes Mal auch schon angeschnitten, dass ich, als ich angefangen habe mit meiner Forschung zu Belästigung am Arbeitsplatz, weil es hier gerade um den Arbeitsplatz geht, muss ich da so dran denken, dass ich da total überrascht darüber war, wie nah Mobbing an sexualisierter Belästigung ist und dass es tatsächlich die gleichen Mechanismen sind und die gleichen Wirkweisen psychologisch. Ich finde, das wird hier auch total deutlich in dem, was du aufgelistet hast. Außer, dass es, und also es ist ja auch beides Machtmissbrauch, das ist ja so ein Überbegriff für beides, Machtmissbrauch. Außer, dass halt Belästigung geschlechterbezogen ist und damit so was Sexistisches halt noch hat. Ob auch, wenn es gegen zum Beispiel Männer ist und so, die dann häufig für zu weibliches Verhalten, in Anführungsstrichen, stereotyp weibliches Verhalten, abgewertet und belästigt werden. Aber das fand ich halt so spannend, dass das irgendwie, wir denken, das ist sowas völlig anderes, aber es ist super ähnlich, auch die Messinstrumente.
Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich die Folgen von sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz und von Mobbing am Arbeitsplatz wahrscheinlich auch relativ ähnlich sind, ne? Denn ich glaube, wenn wir das jetzt uns alles so anhören und uns versuchen, da hineinzuversetzen, wie sich das anfühlen würde, wenn das jemand bei uns machen würde, oder ich glaube, leider wahrscheinlich auch zu viele, die zuhören, und sich vielleicht daran zurückerinnern, wie sich das angefühlt haben, als sie das schon mal erlebt haben, dann überrascht das wahrscheinlich auch nicht, dass Mobbing echt krasse Konsequenzen haben kann, ne? Also ganz krasse psychische Folgen, so wie Angstzustände und Depressionen, Einsamkeit. Und in schweren Fällen kann das tatsächlich auch zu selbstverletzendem Verhalten, Suizidgedanken oder einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Und es hat tatsächlich auch körperliche Folgen oder kann körperliche Folgen haben, so wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden. Und natürlich hat es auch akademische und berufliche Folgen. Zum Beispiel in der Schule geht Mobbing oft einher mit einem Leistungsabfall und führt auch zu Konzentrationsproblemen und dem Rückgang der Leistung und kann zu Schulabbruch führen und auch in Jobfällen zum Jobverlust.
Ja, also die Folgen sind super ähnlich dann mit dem, was ich immer so finde und lese. Und ich glaube aber auch, dass die Motive ähnlich sind. Also das, warum Menschen das machen.
Warum machen das Menschen? Sag du mir.
Also Menschen belästigen vor allen Dingen aus Machtmotiven. Und das ist, deswegen ist es bei jetzt geschlechterbezogener Belästigung oder sexualisierter Belästigung eben so, dass es dann oft so ist, dass Menschen ihre Macht oder ihren vermeintlich oft männlichen, in den meisten Fällen männlichen Status dadurch bedroht sehen, dass jemand das eben sich von Geschlechterstereotypen abhebt und damit bricht. Aber es geht eben ganz, ganz maßgeblich darum, Macht zu demonstrieren, zur Schau zu stellen oder sie zurückzugewinnen, wenn man denkt, dass sie bedroht ist. Und ich glaube, dass das beim Mobbing ähnlich sein könnte.
Wenn du das so sagst, kommen mir direkt ganz viele Bilder in den Kopf. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Ich wollte euch nochmal eben die 3 Hauptkriterien, die ich rausgefiltert habe aus der Literatur für Mobbing, noch einmal wiederholen. Und dann würde ich das gerne auf die Situation bei IZONE anwenden. Also nochmal zur Erinnerung. Es gibt 3 Hauptkriterien. Nummer 1, Mobbing sind negative Handlungen und Schikanen durch ein oder mehrere Personen. Und negative Handlungen sind sowas wie Beleidigung und Beschimpfung, fiese Spitznamen, herabwertende Personen, körperliche Gewalt, Eigentum wird entwendet oder beschädigt und Gerüchte werden gestreut. Und auch Isolation oder der Versuch, dass andere Personen das Opfer auch nicht mehr mögen. Kriterium 2, es muss wiederholt und über einen längeren Zeitraum passieren. Und Nummer 3, es muss ein Machtgefälle herrschen.
Ich wollte nur kurz sagen, dass ich das krass finde. Also erstmal danke für die komplette Zusammenfassung, weil ich das tatsächlich für mich selbst vieles ganz anders abgespeichert hatte, also was für mich Mobbing ist, wenn wir jetzt gleich bei Aito gucken. Was ich aber total interessant finde, ist dieses wiederholt über einen längeren Zeitraum, weil da frage ich mich, was genau, also könnte das schon zweimal in einer Woche sein? Wäre das dann schon Mobbing oder geht es da jetzt dann wirklich um Monate hinweg, keine Ahnung, mehr als 10-mal? Gibt es da irgendwie was, wo man sagt, das wäre jetzt ein Kriterium?
Ich glaube, das ist so ein generelles Ding in der psychologischen Forschung, ne, dass viele Sachen auch oft einfach Interpretations- und Auslegungssache ist. Und ich glaube, wir tun uns auch generell immer schwer, so eine Zahl zu sagen oder so ein Cut-off-Value. Mhm. Das ist halt natürlich schwierig, so einen genauen Wert zu erforschen, ne? Also ja, es gibt wie bei allem im Leben da auch einen riesigen Interpretationsspielraum, würde ich sagen.
Voll, aber mega spannend.
Ja, und ich würde sagen, das Machtgefälle ja auch nochmal voll den Interpretationsspielraum hat. Also zum Beispiel würde ich sagen, die in diesen Formaten, da ist auf jeden Fall alleine schon dadurch irgendwie Macht da, dass man ja nicht fliehen kann. Also die wollen ja dann nicht das Format verlassen. Und das ist ja dann schon viel bedrohlicher, wenn sich jemand so verhält.
Ja, bei mir ist das auch oft so, also wenn ich jetzt so an klassisch Mobben immer gedacht habe, habe ich tatsächlich immer eher im Kopf gehabt, eine Person gegen jemand anderen, aber diese eine Person holt sich ganz viele Leute als Backup, um diese eine andere Person sozusagen auszuschließen, was ja auch super oft im Trash-TV dann zu beobachten ist. Das war immer für mich so dieses klassische Mobben irgendwie. Und da geht's, weil du gerade meintest, Macht ja vor allem auch darum, wenn ich der einen Person nicht mächtiger gegenüber bin, hole ich mir andere dazu, damit ich mächtiger bin. Also so 10 gegen 1 irgendwie so.
Absolut.
Im Sinne von Macht. Ja.
Ja. Was würdet ihr denn sagen? Bei Linda und Jenny. Wird die Linda von der Jenny gemobbt?
Safe, ja. Ich liebe das, weil ihr seid so super wissenschaftlich und total auch eloquent und so. Und ich bin safe, ja. Auf jeden Fall. Das war Mobbing. Nein, aber alles, was du gerade gesagt hast, trifft ja total zu. Also sie ist verbal vor allem total krass gegen sie. Sie hetzt alle anderen gegen sie auf. Sie kreiert eine Blacklist, auf der an irgendwie nur Linda drauf ist und dann aber auch bei allen anderen drauf sein muss. Totales Machtgefälle, längerer Zeitraum. Es war jetzt nicht nur einmal, sie macht das wirklich über Tage. Ja, sie schikaniert sie so weit, dass sie ja dann auch anfängt zu weinen. Ne?
Sie beleidigt sie.
Die beleidigt sie.
Ich würde mich fragen, oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn Jenny das hören würde, die sagen würde, ja, aber es gibt kein Machtgefälle. Und die Jenny macht das ja auch zu mir zurück, denn die hat mich Giftzwerg genannt.
Ja, also da muss ich ganz kurz sagen, da haben wir auch bei uns im Podcast drüber geredet, weil wir uns tatsächlich gefragt haben, dieses Giftzwerg, das sagt man ja, also das benutzt man ja auch oft Leuten gegenüber, die gar nicht klein sind. Wir haben uns aber gefragt, ob das vielleicht was Internalisiertes ist, dass man automatisch zu Jenny Giftzwerg sagen würde, weil sie halt klein ist und man das irgendwie so im Hinterkopf drin hat und sie triggert das natürlich, weil sie wahrscheinlich schon öfter mal in ihrem Leben gehört hat, oh, die Kleine oder keine Ahnung was. Ich finde aber, dass Giftzwerg per se nicht im Verhältnis an Beleidigung steht, was Jenny so gedroppt hat über die ganze Zeit hinweg. Nicht nur gegenüber Linda, jetzt auch gegenüber Nadja mit der Ente und keine Ahnung was. Ich finde, dass Giftzwerg jetzt nicht so eine krasse Beleidigung ist, aber ich möchte Jenny natürlich auch nicht absprechen, dass das für sie beleidigend war. Ja, aber auch da, sie hat es doch nur als Reaktion gesagt, was es nicht besser macht. Aber sie hat das ja, nachdem es schon fortgeschritten war mit dem Mobbing Linda gegenüber, hat Linda irgendwann mal gesagt, ja, du Giftzwerg.
Total. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Giftzwerg, also ich würde es auch sagen, dass es schon ja auch eine Beleidigung ist, ob das jetzt, ich glaube, im Internet gibt es eine riesige Diskussion darüber, ob das jetzt Bodyshaming ist oder nicht. Mhm. Weiß ich nicht ganz genau. Aber für mich wirkt es auch tatsächlich so wie, ich möchte schon sagen, ein bisschen kläglicher Versuch, sich zu wehren. Weil vor allem in dieser Matching Night, in der das, glaube ich, auch gefallen ist, ne, finde ich, hat man schon dieses Machtgefälle oder mir kam das vor wie ein Machtgefälle, einfach dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dass die Jenny richtig Übung darin hat, sich so zu verhalten. Mhm. Und da auch, ich möchte es nicht eloquent nennen, aber dass sie da weiß, was man sagen kann, dass es verletzt, die steht da auf, ich finde, man hat das Gefühl, die sitzt am viel längeren Hebel und dass man das Gefühl hat, die Linda kann sich gar nicht so richtig wehren, weil die vielleicht auch gar nicht richtig weiß, wie man sich in so einer Situation verhält.
Ich finde, bei Jenny kam auch total krass rüber, dass sie sie bloßgestellt hat vor allen anderen.
Mhm.
Also gerade als sie dann diesen Walk nach vorne laufen musste, um sich als Perfect Match einzuloggen, hat sie ja dann auch nochmal darauf, ja, du Model und wie du läufst und so, dass alle anderen das hören und sehen. Also es war wirklich so ein Bloßstellen, was Jenny halt sehr, sehr oft macht. Also da braucht sie, glaube ich, gar nicht mal eloquent viel sagen, sondern sie nutzt einfach die Chance der Zeit, um da genau reinzugehen, wo es jetzt Sinn macht in ihren, also in ihrem Kopf.
Ja, und ich fand auch, also was Franzi gerade zur Macht gesagt hat, passt da ja auch perfekt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Mobbing von Jenny gegenüber Linda, dass das eine Machtdemonstration ist, weil die Linda ja quasi versucht, ihre Position beim Lukas streitig zu machen oder weil sie sich durch die Jenny beim Lukas bedroht fühlt und deswegen sie versucht, sie so in ihre Schranken zu weisen.
Sagt sie ja auch, ne? Sie sagt ja, die ist respektlos die ganze Zeit und ich weiß nicht, und dass sie sozusagen selber schuld ist, sagt sie auch in der Folge, dass Jenny sich so verhält, weil sie respektlos sei und das respektlose Verhalten ist für sie dann, dass Linda nicht aufhört, ihre Ebene zu verfolgen mit dem Lukas, nachdem sie merkt, dass Jenny Interesse an ihm hat. Und das ist dann die Rechtfertigung.
Was mir auch gerade dazu einfällt, ist dieses, was du hast gerade gesagt, dass sie nicht aufhört. Vor allem Jenny hört nicht auf. Also das ist mir irgendwie auch nochmal eingefallen. Das ist ja kein Streit. Also wenn man jetzt mal die Situation Jenny und Nadja nimmt, wo dieses Entending war, haben die sich ja erstmal gestritten. Und hätten die dann irgendwie aufgehört, hätte man das vielleicht nochmal so als Streit einfach kategorisieren können. Auch unnötiger Streit, aber hey, Streit. Aber Jenny hat nicht aufgehört. Also sie ist rausgegangen aus der Situation. Also Nadja ist rausgegangen aus der Situation, wollte damit nichts mehr zu tun haben. Jenny ist hinterher. Jenny hat sie nachgeäfft. Jenny hat sie beleidigt. Und ich finde, das spricht ja auch fürs Mobbing, dass es eben nicht aufhört. Dass es immer weitergeht.
Mhm.
Ja, voll.
Okay, ich würde sagen, unser Fazit ist ganz klar. Jenny und Linda, die Situation trifft auf jeden Fall ganz klar die Kriterien von Mobbing. Es gibt noch eine zweite Situation, nämlich Dana und Laura. Und die Frage, wird Dana von Laura gemobbt?
Von Laura L?
Ja. Von Laura Blond.
Ja, für mich wieder ein klares Ja.
Ist für mich auch ein klares Ja. Und ich finde auch da richtig klar wieder, dass man da richtig klar sehen kann, dass es um eine Machtdemonstration geht, wenn jemand dir deinen Status streitig macht oder du das Gefühl hast, jemand macht dir deinen Status streitig. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die Laura Blond sich gerne in einem Status der Frau gesehen hätte, die alle Männer bei Aito gerne haben wollen. Und dann kam Dana rein und Dana kam auch sehr gut an und kommt wahrscheinlich auch draußen sehr gut an und deswegen hat sie direkt losgelegt.
Ja. Die kann ja gar nicht sagen, was sie stört an der Dana. Also das, da findet sie ja nicht mal Worte für, die sagt dann immer, das ist halt, weil die vielleicht nicht Single ist, aber das kann die gar nicht wissen und nee.
Ja, stimme ich auch komplett zu. Ich finde es nur interessant zu sehen, wie unterschiedlich die beiden Mobbing-Situationen dann sozusagen auch sind, weil ich finde, eine Laura Blond zum Beispiel kriegt gar nicht so viel Zuspruch zu dieser Situation, außer jetzt natürlich von ihren, wie sagt man das, von ihren Best Buddies, Nadja und vielleicht auch Tara, keine Ahnung. Wogegen aber Jenny irgendwie die ganze Gruppe irgendwie einnimmt in ihrer Situation. Das ist bei einer Laura L. Bei einer Laura L. habe ich das Gefühl, dass auch viele drumherum das irgendwie lächerlich finden tatsächlich und dann nicht so mitgehen würden. Vielleicht, weil der Grund halt auch einfach, der Grund fehlt.
Mhm.
Aber Dana leidet natürlich also total drunter auch, ne? Es ist auch klar, weil es hört auch da einfach nicht auf. Jedes Mal aufs Neue.
Ich finde, man sieht bei Dana und auch bei Linda ganz klar, was das auch für Folgen und für Konsequenzen hat. Ich finde, bei beiden sieht man so eine richtig tiefe Traurigkeit.
Ja, und die Dana will ja auch gehen. Also hat ja auch ein paar Mal gesagt und wird dann so von den anderen, mit denen sie ja dann ein gutes Verhältnis hat, dazu gewogen, irgendwie doch zu bleiben. Aber ich kann das total verstehen. Also ich wäre gegangen. Ich muss das euch sagen. Ich habe keinen Nerven mehr für so ein Verhalten.
Ja, auch Linda. Linda ist ja auch so, sie will ja jetzt auch gehen. Und sie hat ja gesagt, es bringt jetzt nichts mehr, weil die Jungs sind eh alle vergeben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wenn sie jetzt bei irgendeinem Jungen was startet, dass dann wieder kommt, du bist aber doch hier die sozusagen. Und das nagt an einer Person und deswegen will auch Linda gehen.
Absolut.
Ja.
Nee, jetzt, wo wir aber diese klaren Kriterien haben, hast du uns ja zum Glück noch zwei weitere Situationen mitgebracht. Historische Trash-TV-Situationen. wo wir vielleicht auch nochmal ganz kurz gucken können, ob anhand dieser drei Kriterien das Mobbing war oder nicht.
Genau. Als du mir erzählt hast, dass wir diese Folge machen über Mobbing, habe ich instantly in meinem Kopf das Sommerhaus André Mangold und Eva gehabt und Promis unter Palmen Claudia Obert und Matthias Mangiapane. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Folgen oder die Staffeln gesehen habt oder auch die Leute, die draußen zuhören. Ich weiß nicht, wie tief ihr drinne seid. Aber wenn wir uns jetzt mal das erste angucken mit André Mangold und Eva, würde ich jetzt persönlich sagen, dass das schon krasses Mobbing war. Im Endeffekt, da sind ganz viele Dinge passiert. Aber zusammenfassend kann man sagen, André hat alle im Haus gegen Eva aufgehetzt. Natürlich hat Eva sich nicht immer korrekt verhalten. Sie hat irgendwie auch gestichelt, sie hat auch mal beleidigt, sie war auch irgendwie nicht cool. Aber wenn wir über Machtgefälle reden, auch da hatte André ganz klar das in der Hand, alle anderen im Haus auf ihre Seite zu reißen und richtig gemein zu Eva zu werden, dass sie teilweise dann wirklich alleine in der Ecke saß und keiner mehr mit ihr reden wollte, außer ihr Partner. Ich finde auch da danach, und das ist das Schlimme auch tatsächlich am Trash-TV, Eva ist dann natürlich irgendwann rausgeflogen und hat dann danach auf Social Media auch gesagt, hey, ich wurde total gemobbt. Und dann ging das einfach weiter. Man muss jetzt sagen, es ist da ein bisschen anders gewesen, dass auch André Mangold danach wirklich krass irgendwie zurechtgewiesen wurde von den Leuten da draußen und gesagt hat, hey, du bist voll der Mobber, das geht gar nicht. Und der auch ein Stück weit irgendwie gecancelt wurde. Das ist auch passiert. Aber nichtsdestotrotz gab es ja natürlich ganz viele André-Liebhaber, die dann danach und während der Show noch weitergemacht haben, Eva im Internet zu mobben. Und ich finde, das ist das Gefährliche auch an Trash-TV, wenn wir uns sowas angucken, dass diese Verlängerung einfach da ist, dass es nicht aufhört, dass es nicht nur in der Villa ist oder in dem Haus, sondern danach auch alle immer noch weitermachen und die Personen mobben. Und ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das war Safe-Mobbing.
Absolut. Ich würde auch sagen, da waren auf jeden Fall negative Handlungen, Schikanen, Beleidigungen, herabwertende Personen, Gerüchte wurden gestreut oder auf jeden Fall hat er ja anderen auch negative Sachen über sie erzählt und halt, dass er versucht hat, sie zu isolieren.
Genau.
Es war wiederholt und über einen längeren Zeitraum und ich würde tatsächlich hier zustimmen, gab ein ganz klares Machtgefälle, dadurch, dass er sie so isoliert hat und ich glaube auch dadurch, dass die Eva und der Chris ja später erst eingezogen sind, ne? Und dass quasi sich alle davor schon kannten und die quasi als die Nachrücker in eine bestehende Gruppe schon kamen.
Ja. Auch eh immer schwierig, so eine Situation.
Mhm.
Und da ist irgendwie aber auch ganz klar, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie bewusst geworden, dass vor allem dieses Lügen, Geschichten über jemanden streuen und irgendwie versuchen, andere dazu zu bringen, die nicht zu mögen, das war, finde ich, so das Ausschlaggebende dort in der Situation.
Mhm. Denn vor allem, ich erinnere mich immer noch an Lisha und Lou, ja. Die kannten die Eva ja überhaupt nicht. Die hatten ja eigentlich nichts mit der zu tun und auch, glaube ich, Tim Sand und...
Ja,
wie hieß denn seine Freundin?
Nee,
Annemarie Eifeld?
Eifeld, genau.
Eifeld. Die hatten ja eigentlich überhaupt kein Thema mit der Eva. Aber die haben ja relativ schnell, die schon, ich erinnere mich an so ein paar Szenen, die haben sich in mein Gehirn eingebrannt, wie die beschimpft und beleidigt und gedemütigt haben. Wegen André.
Ja, komplett. Ja. Auch einfach wirklich, ja, dieses Thema Isolation, dass sie dann da am Ende wirklich einfach komplett alleine war, finde ich, ist total crazy in so einer Gruppe, wo 12 Leute sind und du bist irgendwie die Einzige mit deinem Partner, die mit dem keiner reden möchte. Spannend finde ich allerdings, jetzt wo wir gerade drüber reden, Sommerhaus, Valentina letztes Jahr mit Jan, die waren ja auch total isoliert irgendwie und die haben natürlich auch irgendwie Streit gestreut, Beleidigungen anderen gegenüber. Da fände ich mal spannend, kann ich jetzt nicht beantworten, aber mal spannend, drüber nachzudenken, ist es auch in irgendeiner Form Mobbing gewesen? Und wenn ja, von welchen Seiten? Weil man würde Valentina ja jetzt eher sagen, ja, sie ist die Mobberin, aber irgendwie wurde sie ja auch total isoliert von allen.
Ich hatte das Gefühl, ich würde jetzt spontan sagen, aber ich habe auch noch nicht länger drüber nachgedacht, dass das vielleicht kein Mobbing war, weil ich da nicht so krass dieses Machtgefälle sehe, sondern eher mehrere Parteien sehe, die geübt darin sind, sich gegenseitig verbal zu attackieren.
Mhm. Okay, ja.
Aber ich, ja, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Ich glaube, das andere Beispiel, was du mitgebracht hast, ist klarer.
Ja, da geht's um Matthias Mangiapane und Claudia Obert. Das war bei Promis unter Palmen die erste Staffel, die ausgestrahlt wurde. Da war es ganz klar, alle haben Claudia gehasst. Also vor allem vorne ran Matthias, der hat sie beleidigt, beschimpft. Es gab aber auch Situationen, wo Claudia Sachen weggenommen wurden, also von Desiree Nick, irgendwie, was war das mit den Handtüchern, glaube ich, ne? Oder nee, die Handtücher hatte Claudia rausgeworfen und dann wurde der Koffer geklaut oder so, oder weggenommen und auf den Boden geschmissen. Also da ging es dann, finde ich, noch krasser her, weil es irgendwie dann schon so körperliche Grenzen schon fast überschritten hatte. Und da, at one point, war es auch wirklich so, dass Claudia Obert, die ja eigentlich sonst auch immer sehr stark war, irgendwann einfach nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Ich weiß nicht mehr, ob sie geweint hat, aber das ist ja jetzt auch, also nur weil man weint oder nicht weint, heißt das ja nicht, dass es schlimmer oder nicht schlimm ist. Aber da hat man auch ganz klar gemerkt, unangenehm. Sowas will man irgendwie dann auch gar nicht mehr sehen.
Total.
Matthias Mangiapane ist ja daraufhin auch eigentlich zu Promi-Büßen gegangen, wegen dieser Situation.
Ich habe aber bei euch im Podcast gehört, dass er das jetzt gar nicht mehr so schlimm findet.
Ja.
Die Einsicht hielt nicht so lang.
Nee. Wir haben, wie du es ja gerade schon gesagt hast, mit Matthias genau darüber gesprochen, über Promi-Büßen und Promis unter Palmen. Und er sagt tatsächlich, dass das sein liebstes Format war, was er am allerwenigsten bereut, weil man dort sozusagen die wahre Kunstfigur, wie er es selber sagt, Matthias Mangiapane kennenlernt. Also er distanziert sich insofern von dieser Situation, dass er sagt, das sei seine Kunstperson, seine TV-Persönlichkeit. Ja, auch da, wir haben im Vorfeld ja kurz drüber gesprochen, sonst müsste man jetzt halt auch mal Claudia Obert fragen, ob sie das denn auch so sieht, dass das alles nur ein Theaterspiel war. Weil so wie wir das natürlich beobachtet haben, war das irgendwie nicht eine lustige Theatersituation.
Absolut, im Theater spricht man sich halt vorher auch ab, ne? Da hat jeder seine Rolle, zu der er zugestimmt hat.
Ja.
Also, bin ich mir nicht sicher, ob das da so passiert ist.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es schon einige Reality-Stars gibt, die sich im Vorfeld auch absprechen, auch genau solche Situationen zu provozieren. So, wir streiten uns da. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Desiree Nick sowas auf jeden Fall macht und auch vorher irgendwie mit den Leuten, also das nicht so ernst nimmt und die Leute vielleicht auch nicht. Wobei, auch da gab es die krasse Situation mit Desiree Nick und Carina. Ich weiß nicht, es war in der gleichen Staffel, ob du euch da vielleicht dran erinnert. Da wurde Carina ja total gemobbt von Desiree Nick. Glaube ich jetzt nicht, dass Carina das im Vorfeld irgendwie mit ihr abgesprochen hat, aber
das glaube ich auch
schwierig.
Nicht.
Ja, super, super schwierig irgendwie.
Wir können ja immer nur bewerten, was wir sehen. Was wir gesehen haben, würde ich auch bei Promis unter Palmen sagen. Negative Handlung, wiederholt über längeren Zeitraum, Machtgefälle, trifft alle Kriterien. Ich finde, das war klares Mobbing.
Ich auch.
Sollen wir abwippen? Ihr Lieben, ich bin richtig froh, dass wir mal jetzt klare Kriterien haben. Denn ich glaube, diese Diskussion über Mobbing oder nicht, die kommt ja immer wieder auf. Und ich glaube, wir werden bestimmt auch jetzt für die nächsten Sommerhausfolgen, kann ich mir vorstellen, dass wir auch da diese Kriterien nochmal brauchen werden, dass wir da auch nochmal drüber reden müssen. Und ich bin richtig froh, dass wir das einmal zusammen aufgerollt haben.
Darf ich euch noch eine letzte Frage stellen zu dem Thema?
Und klar.
Zwar, findet ihr, dass Produktionen da einschreiten müssten. Weil mittlerweile ist es ja ganz klar, wenn Handgreiflichkeiten kommen, wie jetzt zum Beispiel beim Sommerhaus mit Gigi und Valentina, dann gibt's Rauswürfe. Findet ihr, dass aber auch solche Sachen von Produktionen stärker ja bewertet und auch gehandelt oder gehandhabt werden müssen?
Klares Ja. Ich glaube, dass Gewalt ein Spektrum ist. Das ist ganz wichtig. Und dass jetzt endlich wir zu verstehen beginnen, dass auch verbale Gewalt Gewalt ist und psychisch Konsequenzen hat. Und deshalb finde ich, dass die Produktion da stärker einschreiten sollte, weil wir sehen schon viel verbal gewaltvolles Verhalten im Trash-TV. Und ich finde das ehrlich gesagt unmöglich, weil das so das auch ja normalisiert und die Verletzung der anderen Person ja nicht validiert wird dadurch. Also die steht dann so alleine da. Und ich finde, da müsste man sich ganz klarer positionieren.
Absolut, vor allem, wenn wir uns angucken, zu was für Folgen Mobbing auch führen kann. Ja. Was ich abschließend gerne noch sagen möchte, falls ihr Erfahrungen mit Mobbing habt oder das gerade erlebt, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. In vielen Papern, die ich gelesen habe, wurde auch gesagt, dass vor allem in Schulen und auch am Arbeitsplatz Betroffene oft sich schämen und dann nicht darüber reden und sich nicht anderen Leuten anvertrauen und dadurch quasi sich noch mehr isolieren und dass die negativen Folgen noch mehr verstärken kann. Also ich würde sagen, erster Schritt auf jeden Fall, sprecht mit jemandem, macht euch klar, dass das nicht eure Schuld ist, das ist die Schuld des Mobbers, das hat niemand verdient, es gibt nichts, was das provozieren würde. Und von uns, wenn ihr es möchtet, eine ganz dicke Konsensumarmung. Vertraut euch jemandem an, sucht euch Hilfe, es ist nicht eure Schuld.
Absolut.
Nate. Damit wieder zu dir. Vielen Dank, dass du da warst. Es war richtig schön. Vielen Dank, dass du diese tollen Beispiele noch uns rausgesucht hast. Ich fand, es war richtig spannend. Und ich würde sagen, dass das auf jeden Fall nicht das letzte Mal war, dass du zu Gast warst.
Danke, danke, dass ich da sein durfte. Ich fand es mega spannend, auch dass ihr das so professionell aufgearbeitet habt. Ich habe richtig viel gelernt und ich freue mich auch richtig doll, die weiteren Folgen von euch zu hören. Und sehr, sehr gerne hört euch die Folge mit Dina an. Franzi kommt bestimmt auch irgendwann mal zu uns zu Gast.
Yay!
Super gerne kommen.
Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du da warst. Bevor wir uns ganz verabschieden, abonniert auf jeden Fall Nate. Abonniert ihren Podcast. Ihr findet alles in den Shownotes. Folgt uns bei Instagram und TikTok. Folgt uns überall bei Spotify. Gebt uns einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.